Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss.
Wir können die nicht immer nur einfach abschröpfen. Und wir können nicht dann einfach nur, weil es zu teuer ist, nach China gehen oder nach Taiwan gehen und da produzieren. Sondern wir müssen gucken, dass wir Menschen auch hier eine Perspektive geben. Denn auch das ist klar geworden in diesem Report. Menschen sehen die Zukunft schwarz. Mehr und mehr.
Und Dr. Burak Yildirim.
Wie soll das denn dann erst enden, wenn auf einmal gesagt wird, pass auf Leute, wenn wir den Laden weiter am Laufen lassen wollen, dann müssen wir eine Stunde mehr pro Woche arbeiten. Ja, das geht ja nicht, weil die Stunde mehr müsste ich mir ja dann bei Social Media abzwacken. Wie soll denn das gehen?
Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass Burak Yildirim sich im Austausch sicher fühlt, sich mit mir auszutauschen und nicht sicherer fühlt, in den sozialen Netzwerken sich auszutauschen über das, was ihn bewegt. Das ist schon mal ganz gut. Hallo Burak.
Das ist auf jeden Fall gut. Ja, ich grüße dich. Hi. Ja, deine Zahlen von letzter Woche, die haben mich natürlich ja mal richtig beschäftigt. Ne? Boah.
Ja.
Wahnsinn.
Wir wollen heute sprechen über, finde ich auch krass, den Mental Health Report 2025. Versicherung AXA werde ich jetzt nur noch einmal nennen, ansonsten werde ich es einfach Mental Health Report 2025 nennen, damit das jetzt hier nicht eine Werbeveranstaltung wird. Aber das Ding ist wirklich gut. Insofern macht es auch durchaus Sinn, sich damit mal zu beschäftigen und auch mal eine ganze Folge lang. Und in der Tat habe ich das ja, ich kann es ja gerne nochmal wiederholen, wenn es jetzt mal um die jüngere Zielgruppe geht, was da so los ist. Da war einfach so der Kernsatz, der uns beiden, glaube ich, so ein bisschen aufgefallen ist, ist der Satz gewesen, 46% unter 25 Jahren stimmen der Aussage zu, sich in Online-Chats sicherer zu fühlen als in persönlichen Treffen, mein Gott. So, das war der Kernsatz, der so bei dieser jungen Zielgruppe war. Insgesamt ist es so, dass der Gesundheitszustand der Bevölkerung schlechter geworden ist, noch einmal mehr, und zwar der gesundheitliche Zustand auf psychische Basis, die psychische Gesundheit. Und das ist so, dass wie soll man das sagen? Auf der einen Seite gehen diese Kennzahlen weiter nach oben, da reden wir gleich mal drüber. Und auf der anderen Seite ist es so, dass Mental Health, zum Beispiel in der Öffentlichkeit, kann ich leider einfach auch nur bestätigen, eine immer untergeordnete Rolle spielt. Das ist irgendwie grotesk. Gerade dann, wenn du in Medien reinguckst und wie viel wird denn über Mental Health geschrieben und über das, was Menschen eben gerade als Defizit haben, doch relativ wenig. Und all das wird uns gleich beschäftigen. Ich bin sehr gespannt, was wir da miteinander besprechen. Aber wir wollen uns das ja von der Seele reden und wir wollen, dass ihr vielleicht einfach auch da draußen so ein bisschen was mitbekommt, was uns beschäftigt. Deshalb frage ich dich die Frage der Fragen. Wie war dein Mental Health Moment der Woche?
Ja, ganz konträr zu dem AXA Mind Health Report, muss man ja fast sagen. Ich habe im Vorfeld, das passte ganz gut, aber ich habe es vom Timing her war es einfach ideal. Es ist ja häufig so gewesen, dass der ein oder andere Mental Health Moment ja wirklich wie Arsch auf einmal zu der Folge gepasst hat. Und das war in dem Fall auch so. Ich habe nämlich ein Interview gesehen von einem Risikoforscher, also Wirtschaftswissenschaftler, der Risikoforschung betreibt, und zwar namentlich Professor Dr. Werner Gleisner. Der ist auf dem Kanal aufgetreten, so rund 50-minütiges Interview, und da muss ich sagen, vielen Dank, Hut ab, weil der hat einem ein so tolles Gefühl gegeben. Ich fand, er war recht, also fast schon eben wie so ein Dekan an der Uni. Er war ein bisschen drüsch, wie wir in Köln sagen, also so ein bisschen trocken, vielleicht auch ein bisschen steif. Aber der war in seiner Formulierung wirklich so klar und so bestimmt und vor allen Dingen so positiv. Und zwar einmal, deshalb, ich habe tolle Nachrichten einfach, tolle Nachrichten habe ich mitgebracht, nämlich, dass er gemessen an den Lebensrisiken haben wir aktuell eine Risikolage der Menschheit, die noch nie so angenehm war wie aktuell. Also, ne, die forschen da über Jahrzehnte und ja, teilweise, wenn möglich, auch über das ein oder andere Jahrhundert. Und er hat einfach gesagt, natürlich, wir wissen, die medialen Inhalte suggerieren was anderes, aber er hat ganz klar gesagt, wissenschaftlich betrachtet ist die Risikolage für jeden einzelnen Menschen auf der Erde noch nie so angenehm gewesen wie heute. Und dann gab es einen Ausblick auf die nächsten 75 Jahre, also bis ins Jahr 2100. Und auch da ganz klar weniger Arbeit pro Person bei deutlichem Wohlstand im Vergleich zu jetzt oder deutlich zunehmenderem Wohlstand bei deutlich höherer Lebenserwartung. Und dann habe ich gedacht, hey, wo ist das Konfetti, Leute? Ja. Großartig, also wirklich absolut großartig. Und der ist jetzt nicht auf Studien oder so eingegangen, sondern hat einfach letztendlich seine Arbeiten, die er im Rahmen seiner Risikoforschung betreibt, letztendlich als Grundlage genommen. Und ich muss sagen, also wie sagt man so schön, heute und in Zukunft, auch die nächsten 75 Jahre, ja, die sehen rosig aus. Herzlichen Glückwunsch.
Tipptopp.
Ja.
Voll.
Aber nicht, wenn wir uns gleich um den Report hier, um die Studie Mind Health kümmern werden. Aber man muss halt sagen, wie sagt man so schön, die Zukunft ist rosig.
Ja, guck mal. Dann ist mein Tag doch schon gerettet, lieber Burak.
Ich hoffe.
Ja, bei mir hat es nicht so einen richtig positiven Effekt gehabt heute, was so passiert ist, und zwar gestern. Bin im Moment gerade in einem Hotel und ab und zu, weil ich auch reise und so, denke ich immer, ich gucke einfach mal, was es so gibt an Hotels und an Konzepten gibt und so, und finde es auch ganz spannend. Es gibt manchmal so Konzepte, wo dann auch Coworking Spaces gepaart sind mit Hotel und so Komplexe geschaffen werden innerhalb von Städten, die erstmal spannend sind, weil da gearbeitet wird, weil da geschlafen wird, weil da teilweise auch nochmal Workshops gemacht werden in diesem Hotel, alles etwas offener und luftiger gestaltet. Das Konzept Hotel wird langsam etwas anders. Da habe ich gedacht, komm, das probiere ich einfach mal aus. Ich bin dann neugierig, wie sowas funktioniert, und ich finde es ganz schön, weil das lebt, und das sind auch nochmal jüngere Zielgruppen unterwegs und so. Buche mich da also ein. War auch alles ganz schön, fahren die Tiefgarage rein, auch Tiefgarage top, alles total irgendwie gut durchdacht. So, und dann bin ich kollabiert, weil ich kam nicht rein. Von der Tiefgarage kam ich schon mal irgendwie unten nicht rein. Also bin ich aus der Tiefgarage rausgelaufen, da wo ich reingefahren bin, laufe drumherum, komme in so einen Innenhof, und da ging mir so, ja, und, okay, jetzt wie kann ich einchecken, wie kann ich dies, nichts, keine Erklärung, null. Das war alles, es wirkte alles sehr fancy und alles sehr, sehr toll, aber irgendwie die elementaren Dinge hatte man irgendwie vergessen. Ich denke mir so, okay, wow, wie komme ich jetzt hier rein? Ich wollte eigentlich nur einchecken. Ich hatte aber die Telefonnummer von dem Mann, mit dem ich in Kontakt war wegen der Buchung, eine Handynummer, und der mir auch sagte, ich bin da irgendwo im Hof, du musst mich dann suchen. Sag ich, okay, alles klar. Habe ich ihn angerufen, und dann kam er und dann sagte er, okay, dann mach mal dein Handy auf. Also du brauchst auf jeden Fall, um hier alles zu machen in diesem Hotel, brauchst du ein Handy. Ich sage, gut, okay. Dann gehst du jetzt auf die Mail, die wir dir geschickt haben, und dann kriegst du all deine digitalen Schlüssel. Da sage ich, okay, meine digitalen Schlüssel, alles klar, mach das auf. Dann sagte er, ja, das kannst du ignorieren. Das kannst du auch ignorieren, du musst jetzt hier drauf drücken. Sag ich, gut, okay, drück ich da drauf. Und dann sagt er, ja, und jedes Mal, wenn du das neu anstartest, musst du das alles wieder wegklicken. Also es geht nur um diese eine Liste, du musst alles wegklicken. Ich sag, okay, aber dann kann ich doch, dann kann man die alle gar nicht gebrauchen. Nee. Sag ich, ja, okay, gut. Also hatte ich plötzlich eine Liste von 10 digitalen Schlüsseln. Einen für diesen Eingang hier. Dann einen für den Aufzug. Dann einen Schlüssel, digitalen Schlüssel wohlgemerkt, für mein Zimmer, einen digitalen Schlüssel für die Balkontür, einen digitalen Schlüssel, also ich kann das jetzt endlos weitermachen. das Hotelzimmer selbst ist wunderschön. Durchdacht. Es ist wirklich wunderschön. Tolles Bad. Alles toll. Balkon. Wahnsinn. Du guckst auf eine Dachterrasse, da machen junge Menschen morgens Yoga erstmal. Ne? Trinken auch ihren Matcha-Tee, gehen wieder runter. Es ist alles sehr smooth und es ist Coworking-Space und es ist neu und es ist alles so. Ich habe aber erstmal wirklich, und ich lebe digital, ja. Ich lebe wirklich digital, ich lebe in Apps, ich lebe in sozialen Netzwerken, ich mache einen Podcast mit dir, ich habe eine Agentur, alles gut. Es endete da, wo eine Liste nicht funktioniert und eine Liste mit 10 digitalen Schlüsseln, die ich irgendwie brauche, damit ich auch in die Tiefgarage wiederkomme. Das ist Wahnsinn. Und das habe ich gemerkt, das hat mich gestresst ohne Ende. Also der gute Effekt, den das hatte, wurde komplett zerpulvert durch eben genau diesen, wenn es wenigstens von vorne kommuniziert wäre, weißt du? Auf der einen Seite wird kommuniziert, wir sind ein nachhaltiges Hotel mit Sachen aus der Region. Wir auch alles gebaut hier, nur mit Unternehmen aus der Region und wir aber Nachhaltigkeit und papa. Und dann kriegst du eine Digitalschlüsselliste von 10 Positionen. Das passt dann einfach nicht mehr zusammen. Und es hat mich auch gestresst, weil ich einfach in mein Zimmer wollte und schlafen wollte. Ganz einfache Bedürfnisse. Naja. Also, vielleicht gehe ich dann doch wieder in die Pension Monika das nächste Mal und da wirst du begrüßt und kriegst deinen Schlüssel und bist in 5 Minuten auf deinem Zimmer und musst auch nicht zum Frühstücken in die hippe Kneipe um die Ecke gehen, die einen Deal mit dem Hotel, du weißt schon. Ja, also meiner mentalen Gesundheit hat es jetzt nicht so richtig gut getan.
Kann ich verstehen.
Ja. Vielleicht bin ich doch ein Opfer der AXA-Studie, dem Mental Health Report 2025 und das ist so. Dieser Report legt besonderen Fokus auf den Einfluss sozialer Medien auf das mentale Wohlbefinden. Darüber hinaus hinterfragt die Studie in diesem Jahr erneut den Zusammenhang zwischen Erwerbstätigen und der psychischen Gesundheit. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl derer, die sich als psychisch erkrankt bezeichnen, erneut gestiegen. Kurzer Überblick über die Kernergebnisse. 34% der Deutschen geben an, aktuell unter Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, Zwangsstörungen oder anderen psychischen Erkrankungen zu leiden. 46% der unter 25-jährigen Erwachsenen fühlen sich in Online-Chats sicherer als in persönlichen Treffen. 39% der Berufstätigen sagen, die Angst vor Arbeitsplatzverlust und finanzieller Instabilität haben einen negativen Einfluss auf ihre mentale Gesundheit. Mehr als ein Viertel, 26% der Voll- und Teilzeitangestellten, war nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr mindestens einmal aufgrund von mentalen Problemen krankgeschrieben. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 21%. Für 45% der deutschen Berufstätigen hat Arbeitsstress einen Einfluss auf ihre eigene mentale Gesundheit und bei mehr als einem Drittel hat Arbeitsstress schon einmal zu Schlafproblemen 37% geführt und genau ein Drittel der Befragten, 33%, hatte außerdem schon mal körperliche Symptome wie Kopfschmerzen. Letzter Zahlenwahn sind ArbeitnehmerInnen, die nach eigenen Angaben eine intakte oder gar positive Beziehung zu ihren Arbeitskolleginnen und Vorgesetzten pflegten, bezeichnen sich deutlich seltener als mental erkrankt, nämlich 14%, als der Durchschnitt der Voll- und Teilzeitangestellten 32%. Was dann wiederum ein Schulterschluss ist zur letzten Folge, intakte, gar positive Beziehungen Vorgesetzte. Und wenn man drüber redet, über das, was einem sind, die sind alle deutlich weniger krank. Was nimmst du jetzt mit aus all diesem Zahlenwerk, lieber Burak?
Ja, das ist ja grundsätzlich erstmal so, dass man diese Zahlen schier nicht glauben kann, also wenn man die hört. Weil ich bin natürlich aus ausbildungstechnischer Sicht, was wissenschaftliche Arbeiten und so weiter geht, immer ein bisschen defensiv, um nicht zu sagen manchmal auch kritisch, aber Das sind schon Zahlen, vor allen Dingen, wenn man sich auch die Zahlen von 24 und 23 mal anguckt. Das ist verheerend. Also letztendlich gibt es nichts anderes vom Vokabular her, als das Ganze wirklich so zu bezeichnen. Und vor allen Dingen, wenn man dann eben schaut, welche Haupttrigger da wirken, nämlich so Dinge wie eben finanzielle Instabilität, Arbeitsplatzunsicherheit, rein jetzt aus unternehmerischer Betrachtung, denkt man sich, Leute, wir haben ein Zeitalter, wo ihr euch die Arbeitsplätze aussuchen könnt, streng genommen. Also gerade wenn man ein bisschen vom Fach ist, ne? Wenn man jetzt sagt, ich bin nicht vom Fach, will aber trotzdem jetzt mal was machen, wo man eigentlich eine gewisse solide Ausbildung zu haben sollte, dann kann es schwer werden. Aber ansonsten in dem Bereich, in dem man sich einigermaßen sicher bewegt, mit Fachkenntnissen oder auch Teilkenntnissen, dann ist es natürlich schon so, dass man sich wirklich die Arbeitsplätze aussuchen kann. Aber solange wir, das ist sicherlich auch ein ganz entscheidender Faktor, in der Hölle baden, nämlich in der selbst benannten Hölle, nämlich in den sozialen Medien, weil das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, der sich durch die letzten drei Reports zieht, dass letztendlich mit Zunahme der sozialen, der Nutzung der sozialen Medien gleichzeitig auch es zu einer Zunahme der Beschwerden kommt. Und auch letztendlich das so artikuliert wird, dass das letztendlich dazu führt, dass man sich nicht gut oder nicht gesund fühlt. Und das ist aus meiner Sicht letztendlich schon ein bisschen verrückt, weil das ist ja fast wie Selbstkasteiung. Aber es zeigt gleichzeitig auch die Auswegsmöglichkeiten, die Auswege, die man letztendlich dann auch nutzen kann. Und ich glaube, da müssen wir auch so ein bisschen Hilfestellung leisten.
Aber wie, ist die Frage. Wie kann man da Hilfestellung leisten? Ich bin da sehr ambivalent. Ich bin auch immer wieder so an dem Punkt, wo ich denke, es ist doch eigentlich alles klar. Es ist eigentlich alles gesagt. Es ist eigentlich auch immer wieder alles besprochen worden. Und warum sind wir trotzdem in diesem Strudel drin? Also hat das dann was mit Sucht zu tun? Ist unsere gesamte Gesellschaft irgendwie ein Stück weit auch süchtig? Ist unsere gesamte Gesellschaft auch manipuliert und irgendwo auch irgendwo hingezüchtet worden? Und wie kriegt man Menschen da auch wieder raus? Also wie kriegt man auch ein Bewusstsein wieder da? Nicht nur das Bewusstsein, sondern wie kriegt man dann Menschen auch wieder in die Aktion, etwas zu verändern?
Also in der früheren Zeit hätte man gesagt, durch Aufklärung. Und ja, das ist auch hier der Schlüssel. Hm. Am Ende des Tages. Und ich glaube, wenn wir uns mal nehmen wir direkt mal das Hauptthema, was in diesen Berichten Jahr für Jahr eigentlich auftaucht, nämlich wirklich das Thema soziale Medien und Bildschirmkonsum. Mhm. Mhm. Und man beobachtet eine Person, und das geht heutzutage ja sehr einfach, weil letztendlich ist es so, man braucht nur rechts oder links auf den Nachbartisch zu gucken. Und da sieht man eben Personen, die an den Mobilgeräten hocken und wie teilnahmslos das eigentlich abläuft. Also ich erwarte jetzt nicht von jemandem, dass er jeden Tweet, den er da liest, oder jedes Meme oder jedes Reel kommentiert, allein sitzend. Aber es läuft einfach völlig teilnahmslos und teilweise auch sehr regungslos, bis auf den Swipe-Daumen, der da die ganze Zeit sozusagen über den Bildschirm schwingt. Und ich möchte mal ein Zitat wiedergeben von einem Autor, der ist nicht ganz unumstritten, weil er so ein bisschen spirituell angehaucht ist. Das ist der Eckhart Tolle, Deutsch-Kanadier, aber im Grunde ist er in Deutschland geboren und ist aber im englischsprachigen Raum sehr bekannt, Kanada, USA. Und er hat mal das Phänomen des unbeaufsichtigten Verstandes geprägt und hat gesagt, der unbeaufsichtigte Verstand, der dein Leben bestimmt, wenn du als beobachtendes Bewusstsein oder Zeuge nicht präsent bist. Und ich finde, das ist genau das trifft den typischen sozialen Mediennutzer. Du bist nicht präsent, also du bist eigentlich nicht du selbst, weil dein Verstand ist nicht aktiv. Also du konsumierst, gar keine Frage, du nimmst das wahr, du pitchst über den Bildschirm und so weiter. Du knallst ein Reel nach dem anderen weg, eine Headline nach der anderen, weil die Caption, die liest ja keiner. Also deshalb, du liest nur Headlines. Aber du bist nicht da. Also du kommunizierst eigentlich nicht mal mehr mit dir selbst. So, und in dem Moment, wo dieser Verstand mehr oder weniger auf neutral gestellt ist, bist du natürlich auch anfällig. Du bist anfällig für diese Informationen, die du dort konsumierst. Und letztendlich wissen wir ja, dass Sex sich gut verkauft, dass sich aber vor allen Dingen negative Nachrichten gut verkaufen. Und wie unbeaufsichtigt dieser Verstand in den sozialen Medien ist, erkennt man am einfachsten, nicht indem man rechts und links auf den Nachbartisch guckt und die Leute beobachtet, sondern an den Likes. Das ist ein ganz einfacher Parameter. Beispiel: Erdbeben in Myanmar. Zigtausend Likes. Papst Franziskus ist tot. Zigtausend Likes. Die deutsche Wirtschaft wächst im dritten Jahr in Folge nicht. Zigtausend Likes. Altersarmut in Deutschland nimmt zu. Zigtausend Likes. Und ich denke mir, das hast du nicht zu liken. Das ist nicht zu liken, Leute. Und du siehst, wie letztendlich konditioniert wir sind. Das heißt, wir kriegen eine Message und drücken auf Like. Und ich denke mir, nein, da müsstest du auf Dislike drücken. Du müsstest sagen, das gefällt mir nicht. Ein Erdbeben in Myanmar gefällt mir nicht. Es gibt aber diesen Button nicht. Und da denke ich mir, wie nehmen wir diese Informationen wahr? Das ist doch irre, Leute. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes irre. Jetzt würde natürlich jeder sagen, ja, irre darf man nicht sagen. Das ist schon, geht schon in den Bereich der psychischen Erkrankung. Das ist mir in dem Fall ganz ehrlich. Es ist mir egal, in welchem Bereich das geht. Das ist irre. Das ist unmenschlich. Aber wir sind nicht da. Wir sind nicht präsent. Wir sind, um es mal auf einen harten Punkt zu bringen, wir sind nicht wir selbst. Du bist nicht du selbst. Jetzt könnte man sagen, wenn du Hunger hast, ja. Aber das ist verrückt für mich. Das ist wirklich verrückt. Und das ist natürlich schon eine große Schwierigkeit, wenn du überhaupt nicht mehr in deinem medialen und informativen Konsum differenzieren kannst.
Ich sehe es ganz genauso. Ich kann nicht glauben, dass wir im Grunde die negativen Botschaften auch noch irgendwie auch direkt unterstützen. Und ich kann auch nicht glauben, dass wir das Thema Mental Health als wichtig erachten, übrigens ähnlich wie beim Klimaschutz, aber wir tun nichts. Zeigt ja diese Studie auch wieder. Das ist etwas, was mich ehrlich gesagt fertig macht. Weil ich mir denke, so, warte mal, wir haben doch Ergebnisse. Wir haben doch Tendenzen. Wir haben Eisbären, die auf den Eisschollen absaufen. Und wir wissen, dass das alles, es ist alles klar. Aber wir tun nichts. Wir sehen auch diese Zahlen wieder. Aber sie gehen hoch anstatt runter. Jetzt sagt in der Pressemitteilung, also zu dieser Studie, der Vorstand mit dem Mental Health Report, möchten wir dem Thema seit mittlerweile 5 Jahren mehr Sichtbarkeit verschaffen und damit unseren Beitrag zur Enttabuisierung leisten. Es freut mich daher besonders, dass die Zahl derjenigen, die sich professionell behandeln lassen, immerhin leicht gestiegen ist. Als Versicherer können wir Betroffene nur dazu ermutigen, den professionellen Hilfe wirkt. Klar. Sagte, obwohl er weiß, dass das natürlich auch sein Unternehmen Geld kostet, aber auch natürlich ist das eine relativ einfache Art, damit umzugehen. Was ich aber Wahnsinn finde an dieser Aussage ist, da wird so ein bisschen was getan, aber nicht das große Ganze. Also es wird etwas, also es ist ähnlich wie beim Medikament, ja. Es wird nichts für die Prävention getan, sondern alle verdienen erstmal daran, dass Menschen kaputt sind. Und sie verdienen dann auch noch am besten die Pharmaindustrie, die daran verdient. Aber wir haben es doch verdient. Wir hätten doch eigentlich verdient, dass man entweder den Raum hat, um sich selbst zu kümmern, dass es einem selbst besser geht, ob das körperlich oder psychisch ist. Dafür braucht es Raum. Dafür braucht es auch die Möglichkeit. Oder dass es Unternehmen gibt, die sagen, okay, wir haben verstanden, dass die Zeiten anspruchsvoller werden. Wir haben verstanden, dass wir in wirtschaftlichen Nöten, wäre zu viel gesagt, aber dass wir darauf achten müssen. Und dementsprechend müssen wir aber auch handlungsfähig bleiben. Bedeutet, die Ressource Mensch, die wichtigste Ressource eigentlich, die wir haben, die müssen wir pflegen. Für die müssen wir was tun. Wir können die nicht immer nur einfach abschröpfen. Und wir können nicht dann einfach nur, weil es zu teuer ist, nach China gehen oder nach Taiwan gehen und da produzieren. Sondern wir müssen gucken, dass wir Menschen auch hier eine Perspektive geben. Denn auch das ist klar geworden in diesem Report. Menschen sehen die Zukunft schwarz. Mehr und mehr. Und wenn ich die Zukunft schwarz sehe, was das dann bedeutet, das kann sich ja jeder vorstellen. Also da sind wir dann ganz schnell wieder beim Thema Verantwortung. Das ist das, was mich total fuchsig macht. Wir laufen und laufen und laufen und laufen. Wir trinken weiter Alkohol wie die Bekloppten. Wir rauchen weiter. Wir fressen weiter Zucker wie die Bekloppten. Wir arbeiten wie die Säue. Wir haben irgendwie 2, 3 Jobs, weil es sonst nicht reicht. Und wir haben nicht den Raum, um uns die Work-Life-Balance mal wirklich zu kümmern. Aber da ist aber sonst aber niemand, der sagt, so ist es jetzt Stopp. Jetzt ist es gut. Jetzt haben wir 5 Jahre diese Studien gesehen und überall gehen die Zahlen nach oben. Und wenn wir die Ressource Mensch, also vorausgesetzt, wir sind uns einig, die Ressource Mensch ist die wichtigste Ressource, die wir haben, dann müssen wir vielleicht verdammt nochmal aktiv werden. Und wenn wir wissen, dass es nur eine Natur gibt, dann müssen wir vielleicht aktiv werden. Das hängt natürlich auch noch ein bisschen zusammen, ne? Also Klima und Mental Health, nochmal ein ganz eigenes Thema.
Ich hatte ja vorhin diesen Begriff genommen, der also in der Zeit, als wir groß geworden sind, also erwachsen geworden sind, war das Thema Aufklärung ja immer mit einem Bereich verbunden. Aber bei dem Thema Aufklärung fällt mir auch ein, und wenn man sich auch in dieser Studie die arbeitsplatzbezogenen Belastungen anschaut, so Dinge wie Arbeitsbelastung, enge Fristen, über 50% über 50% als Hauptursache für psychische Belastung oder Schwierigkeiten bei der Work-Life-Balance, dann ist es natürlich schon so, dass wir das auch vor allen Dingen medial unheimlich befeuern. Also als Beispiel, ein relativ großes Wirtschaftsmagazin hat vor kurzem, ich habe mir das dann wirklich nicht durchgelesen, weil die Headline, ich bin schon jemand, der Captions und dann teilweise sogar Link in Bio auch noch anklickt. Also ich nehme mir da schon Zeit, wenn mich das interessiert. Aber die Headline war, wie können wir Arbeit wieder attraktiv machen? Boah, und dann muss ich ja schon sagen, da kriege ich ja sämtliche Ausschläge, die man so entwickeln kann. allein auf die Idee zu kommen, also von dem Redakteur oder von der Redakteurin, die das geschrieben hat, wie können wir Arbeit wieder attraktiver machen? Das ist für mich schon so, also das impliziert ja, dass Arbeit per se erstmal unattraktiv ist, was ja überhaupt nicht stimmt. Was ja einfach überhaupt nicht stimmt. Ob ich jetzt gerne arbeite, ob du gerne arbeitest, das interessiert vielleicht da draußen von den Zuhörern nur ein Bruchteil und die meisten vielleicht auch gar nicht. Spielt gar keine Rolle. Aber Arbeit per se ist nicht unattraktiv. Im Gegenteil, Arbeit ist aus meiner Sicht, egal welche Form der Arbeit, körperliche, geistige, häusliche, außerhäusliche, spielt gar keine Rolle, ist ein Lebenselixier. Das ist aus meiner Sicht lebensverlängernd. Weil man beschäftigt wird, weil man gebraucht wird und. So, spielt aber keine Rolle. Und wie unterschiedlich die Wahrnehmung dann in Deutschland ist und auch diese Zahlen dann auch keine Überraschung, sieht man an einem Beispiel. Wir waren in den Osterferien im Urlaub, spielt mal gar keine Rolle wo. Und haben vor Ort, da wo wir waren, eine Nigerianerin kennengelernt. Wir waren nicht in Nigeria, das muss man dazu sagen, weil die hat außerhalb sozusagen Nigerias gearbeitet und arbeitet im Kosmetikbereich und so weiter und so fort. Und das Hauptgespräch, wie du dir vorstellen kannst, fand dann zwischen ihr und meiner Frau statt. Ich bin ja kosmetiktechnisch der Unbedarfte. Und dann läuft das so, die arbeitet 3 Monate in dem Land, in dem wir Urlaub gemacht haben. 3 Monate und hat 4 Wochen danach Urlaub. Den Urlaub verbringt sie dann meistens in Nigeria bei der Familie. Also mit anderen Worten, die arbeitet 9 Monate im Jahr und hat 3 Monate Urlaub. So. Dann hat meine Frau so aus dem Gespräch heraus gesagt, ja, kannst du dir auch vorstellen, in Deutschland zu arbeiten? Sagt sie, ja, kann ich mir vorstellen, aber ist leider ein bisschen schwierig, wie wir alle wissen, wegen der Bürokratie. Ja, sagt sie, das stimmt. Das ist auch schwierig, aber ich weiß nicht, ob ich da klarkommen würde. Und meine Frau so, also warum? Wie kommst du da drauf? Ja, ich habe ja auch schon andere deutsche Kunden bedient an meinem Kosmetikstand und da kam unter anderem die Frage auf, ob wir denn in Nigeria schon Autos hätten. Und dann weißt du nicht, ob du dich schämen sollst oder ob du lachen sollst. Und das hindert unter anderem jetzt so eine Nigerianerin, also die vielleicht sogar den bürokratischen Irrsinn, den wir ja in Deutschland anbieten, sogar auf sich nehmen würde. Aber die geht davon aus, dass wir in Deutschland, auch wenn es dann vielleicht nur ein Teil der Bevölkerung war, die geht davon aus, dass wir eben denken, dass es in Nigeria keine Autos gibt. Also mit anderen Worten, wie sollen die sich denn da fortbewegen? So, und auch das ist eine Form der Aufklärung. Wie kann heutzutage 225 nach Christus jemand davon ausgehen, dass es in dem Fall, ich wiederhole das, in Nigeria keine Autos gibt? Also wie schlecht kann man entwickelt sein? Oder anders formuliert, wie schlecht kann man aufgeklärt sein über gewisse Dinge? Und das ist natürlich schon etwas, wo ich mir schon Gedanken mache, weil wir werden, damit das Arbeitsplatzumfeld tatsächlich auch auf Strecke, auf Zukunft besser wird, sind wir auf Zuwanderung angewiesen. Wir werden das nicht alleine stemmen können. Das ist nicht möglich, numerisch. Nicht möglich. Zumal wir auch noch das Problem in Deutschland haben der Produktivität, der messbaren Produktivität, die einfach nicht da ist. Und rein vom arbeitsmöglichen Populationsumfeld sind wir nicht genug. Und deshalb müssen wir auch diese Themen, auch wenn das jetzt nur anekdotisch ist, aber wir müssen uns damit beschäftigen, den Arbeitsmarkt. Und auch jeder für sich persönlich den Arbeitsmarkt zu öffnen, damit wir die Möglichkeit bekommen, uns auszutauschen, Arbeit abzugeben, damit letztendlich die Arbeitsbedingungen, weil in dem Bericht und auch in dem Bericht 24 und 23 ist das ein ganz, ganz elementarer Kernpunkt, dass die Leute die Arbeitsbelastung als eine der Hauptursachen für psychische Erkrankungen sehen. Und wir gehören, und auch das rein zahlenmäßig, statistisch, wir gehören, das haben wir ja in einem anderen Zusammenhang, nämlich in der Folge, in der es um Work-Life-Balance ging, nochmal durchgekaut von den über 30 OECD-Staaten sind wir das Land mit der niedrigsten Arbeitsstundenzahl pro Jahr. Das heißt also, wir sind schon am unteren Ende. Also nochmal, wir arbeiten schon deutlich weniger und haben eine hohe Belastung. Wie soll das denn dann erst enden, wenn auf einmal gesagt wird, pass auf Leute, wenn wir den Laden weiter am Laufen lassen wollen, dann müssen wir eine Stunde mehr pro Woche arbeiten. Ja, das geht ja nicht, weil die Stunde mehr müsste ich mir ja dann bei Social Media abzwacken. Wie soll denn das gehen? Und nochmal deshalb, wir müssen viele, viele Dinge anpacken, auch politisch anpacken, weil wir müssen für Produktivität sorgen, weil diese Produktivität am Ende des Tages zu Entlastungen führen wird. Aber ich weiß nicht, ob wir das auch dann medial so kommunizieren, dass dann eben die Herrschaften, die an dieser Studie teilgenommen haben, das dann auch tatsächlich so wahrnehmen. Aber wie gesagt, ich wollte noch mal so anekdotisch das ein oder andere da reinwerfen.
Finde ich sehr interessant. Finde ich sehr interessant deshalb, weil wenn wir im Vergleich doch relativ wenige Stunden arbeiten, ist die Frage, warum ist Deutschland denn dann trotzdem so erschöpft? Und warum ist es so, dass die Zahl derer, die sich einfach mental health-mäßig belastet fühlen oder die sich nicht im Einklang, nicht in der Balance befinden, dass die Zahl weiter steigt? Also das bedeutet, es ist ja nicht nur der Arbeitsplatz, sondern es ist vielleicht einfach auch deutlich mehr das, was sonst an Smog um einen auch rum ist, womit sich Menschen beschäftigen. Und dazu gehören dann auch gesellschaftliche Themen, die nicht gelöst werden. Und zwar logischerweise einfach auch, da gehört die Politik dazu. Das ist natürlich eine beschissene Nachricht für jeden in diesem Land, dass eine Koalition nicht durchgehalten hat und in die Knie gegangen ist. Das ist für jeden einfach auch eine beschissene Situation zu hören, dass innerhalb der noch größten oder der Partei mit den meisten Stimmen, nämlich der CDU, hinter den Kulissen getobt wird gegen den zukünftigen Kanzler Friedrich Merz. Die sind sich überhaupt nicht einig. Die sagen, die wenden sich ab von ihm. Also das heißt also, innerhalb der Partei ist es auch noch krank. Da ist, was meinst du, was da für ein Mental Health Smog ist? So, das sind alles Botschaften, die wir mitkriegen. Das ist alles, worüber geschrieben wird. Es gibt einen Krieg, es gibt einen Donald Trump, es gibt Menschen, die wandern aus den USA, patriotische Amerikaner, die das Land verlassen, nach Kanada gehen. Also wir haben gesellschaftlich erdrutschartige Gesandte, die auch bei uns landen, die auch was mit uns machen, die auch Ängste schüren. Und dann wird's absurd. Wenn ich dann im Dialog bin mit Journalistinnen und Journalisten, dann kannst du dir vorstellen vielleicht, man kann es sich eigentlich nicht vorstellen, dass ich sage, was ist eigentlich mit dem Thema Mental Health? Warum macht ihr da nichts zu? Und da kann ich dir die Meinung dazu sagen, weil es nicht klickt. Da stehen wir. Und die sogenannte vierte Macht in diesem Land, nämlich der Journalismus, ist derart am Arsch, dass er gucken muss, dass er unabhängig bleibt und dass er weiter die vierte Macht bleibt. Und wenn es so weitergeht, dann sehe ich da relativ schwarz. Aber allein die Aussage, das klickt nicht, damit können wir kein Geld verdienen mit Mental Health. Meine Argumentation ist dann, Journalismus ist in meinem Verständnis schon auch etwas oder hat die Verantwortung, auch Dinge zu machen, wenn man ernst genommen werden will als vierte Macht, mit denen man überhaupt gar kein Geld verdient, die für unsere Gesellschaft aber eine Relevanz haben. Das ist auch die Verantwortung von gutem und unabhängigem Journalismus. Man kann nicht alles nicht alles ist monetarisierbar. Das ist auch gut so. Das ist in deinem Bereich so. Es wird immer Stunden geben, die nicht zu monetarisieren sind. Es wird immer Themen geben in deinem Beruf oder in deiner Praxis, die nicht zu monetarisieren sind. Weil sonst müsste man jede Sekunde monetarisieren können. Das ist einfach nicht möglich. Es ist bei mir nicht möglich. Es ist im Journalismus nicht möglich. Aber es ist auch in Ordnung so. Wir müssen nicht alles bezahlt bekommen. Wir sind in einem Sozialgefüge. Wir tragen Verantwortung. Jeder für den anderen. Wenn wir das, glaube ich, das ist das große Missverständnis. Oder das ist das, wo wir total auf dem Holzweg sind. Wenn wir für alles die Hand aufhalten, und immer fragen, ja, was bringt mir das denn? Dann werden wir keinen Schritt weiterkommen. Und wenn wir allen Ernstes an dem Punkt sind, dass auch Medien sagen, ja, Mental Health, das klickt halt nicht. Und ich kann dir sagen, auch ich habe das ein oder andere Mal über Mental Health geschrieben, ist es dann irgendwann versickert, weil auch da habe ich gehört, ganz ehrlich, interessiert die Leute scheinbar nicht so sehr. Da habe ich gesagt, was heißt denn das? Es interessiert die Leute nicht so sehr. Naja, also Trump klickt halt besser, interessiert die mehr. Oder das Thema das interessiert die mehr. Da sage ich, ja gut, aber was ist denn, wie viele Leute haben denn so einen Artikel dann über Mental Health gelesen? Naja, so um die 9, 10, 12.000. Habe ich gesagt, warte mal, ist das jetzt dein Ernst? Also ist das jetzt dein Ernst, dass 9, 10, 11, 12.000 Menschen, die sowas lesen, dass die nicht reichen? Dann erreichen wir doch im Grunde genommen, wenn ich das jetzt mal hochrechne, 100.000, 150.000 Menschen, wenn man das ganze Jahr mal immer regelmäßig nur einen Text darüber schreiben würde. Das ist doch besser als nichts. Das hat mich so sauer gemacht, weil ich irgendwie nicht wie scheiß auf meine Texte oder ob es euch um mich ging. Aber das ist ja ein grundsätzliches Ding. Das Thema Mental Health spielt da keine Rolle. Wo ich dann denke, okay, aber wenn ihr euch das nicht mehr leisten könnt oder wollt vielmehr, wenn Verlegerinnen und Verleger sagen, es geht nur noch darum, dass wir mit jedem Artikel Geld verdienen, dann ist das nicht mehr, dann hat das mit Journalismus nichts mehr zu tun. Und der steht auch mitten in unserer Gesellschaft. Und ich frage mich, wohin laufen wir denn dann da gerade?
In die Sackgasse. Ja. Muss man ja ganz klar so sehen. Muss man ja ganz klar so sehen. Also in dem Moment, wo wir letztendlich das aufgeben, was du da gerade skizziert hast, nämlich sich umeinander kümmern und letztendlich auch Unterstützung zu leisten. Wenn wir das aufgeben, dann sind wir verloren. Dann muss man auch sagen, werden diese Zahlen noch wesentlich höher rauschen und uns auch vor allen Dingen um die Ohren fliegen. Vor allen Dingen gibt's ja nun mal auch eine Generation, die ja gerade was das Thema Bildschirmzeiten angeht und soziale Medien angeht, ja mehr oder weniger mit der Muttermilch damit aufgezogen wird.
Ja.
Was machen wir denn mit denen? Dann haben wir ja irgendwann das Thema ja 80%, 85%. Ja. Und dann ist es auch so, auch wenn mein Mental Health Moment der Woche ja sehr positiv war, bis ins Jahr 2100, aber der Ausblick und auch die Perspektive basiert auf dem Menschen. Und wenn die Menschen aber letztendlich ja fast schon mental dahin vegetieren, dann kann 2100 nicht gut werden. Weil es gibt ja keine Grundlage. Die Grundlage ist der Mensch. Und deshalb müssen wir schon auch letztendlich auf diese Themen eingehen, die, was immer das auch dann heißen mag, die kein Geld bringen oder was auch immer, sondern es geht einfach um Unterstützung, es geht um Verbesserung. Weil letztendlich ist es so, je mehr Leute auch an dem Kreislauf teilnehmen können, vor allen Dingen auch am wirtschaftlichen Kreislauf teilnehmen können, umso mehr Klicks gibt's dann für alle. Dann gibt's halt auch immer noch die Klicks, die Rente nicht sicher ist. Auch das gibt dann komischerweise viele Likes, wo ich dann denke, ihr wisst schon, was ihr da gerade liked. Also ist doch verrückt. Aber auch dafür gibt's dann Klicks. Das ist kein Problem. Aber am Ende des Tages können wir oder müssen wir schon gucken, dass wir eben gewissen Dingen nicht die nötige Plattform dann auch permanent geben, weil gerade die politische Situation und Amerika ist natürlich ein Paradebeispiel dafür, wie mehr oder weniger der mediale Raum einfach nur durchgehend mit Scheiße geflutet wird. Alle sind beschäftigt. Man weiß gar nicht, wo man rechts und links gucken soll. Man weiß überhaupt nicht, wie man reagieren soll, weil patsch, kommt schon die nächste Schlagzeile. Aber man bewegt sich in Deutschland und gerade was diese internen Machtkämpfe, die nach extern auch ausgetragen werden, in unserer Politik dann stattfinden. Wir nähern uns letztendlich diesem Niveau. Aber am Ende wissen wir ja auch, glaube ich, nicht nur umfragetechnisch, sondern wenn man letztendlich den ich sage es mal bewusst so, wenn man den Siegeszug der AfD sieht, in den letzten 10 Jahren, das ist ein sehr überschaubarer Zeitraum, und sieht, dass bevor der neue Kanzler intronisiert wird, nach einer gescheiterten Regierung, dass die Umfragewerte schon über der führenden Partei, gewählten Partei sind, dann weißt du doch, worauf das hinausläuft. Mhm. Also du weißt, worauf das hinausläuft. Und das sind alles so Dinge, wo ich halt sage, auch da muss man medial einen Fangschirm aufbauen. Man muss die Leute vor gewissen Informationen schützen und nicht auf Klick komm raus sich positionieren nach dem Motto, das gibt Klicks. Es ist scheiße, wenn ein Friedrich Merz, der immer noch nicht Kanzler ist, also der ist immer noch nicht offiziell Kanzler. So, das wird er ja jetzt wahrscheinlich Anfang Mai, so Gott will. Dass der jetzt schon so angeschossen ist und auch die Koalition so angeschossen ist, das musst du nicht verheimlichen. Nochmal, es geht nicht darum, die Leute vor gewissen Informationen oder gewisse Informationen vorzuenthalten. Aber du musst nicht auf diesen Informationen rumtreten. Du musst nicht diese Informationen so dezidiert verbreiten, dass den Leuten jetzt schon im Grunde Angst und Bange wird. A, um die aktuelle Regierung, die ja noch nicht mal richtig im Amt ist. B, um das, was nochmal nahezu unvermeidlich folgen wird. Nämlich, dass die AfD die stärkste Partei im Land wird. So, und wem ist denn damit geholfen, Leute? Wem ist damit geholfen? Also, die Klicks sind für den Arsch. Diese Klicks sind alle für den Arsch. Und deshalb müssen wir schon so ein bisschen gucken, dass wir aufeinander aufpassen, dass wir auch wichtig, auch über unsere Kanäle, so komisch sich das anhört. Ich hab einen kleinen, feinen Instagram-Kanal und ich versuche über diesen Instagram-Kanal die ein oder andere Botschaft teilweise zu neutralisieren, teilweise aber auch hervorzuheben, damit man auch Vorkehrungen treffen kann. Und das hat bei weitem, Verzeihung, das hat bei weitem nicht mit medizinischen Themen allein zu tun, sondern es sind auch andere Themen. Warum mache ich das? Das kostet mich Zeit, die ich eigentlich für was anderes nutzen könnte. Aber es ist, und das habe ich gelernt, es ist ein Medium, mit dem ich für mich wichtige Menschen erreichen kann. Und ich weiß, dass jede Dreckstory, die ich poste, von einer gewissen Gruppe von Leuten immer angeguckt wird. Immer. Also, das heißt für mich, alles klar, ich nutze diese Möglichkeit. Gleichzeitig muss ich aber auch schauen, dass ich meinen Kopf frei bekomme. Das heißt, und das ist ja, letztendlich geht das ja auch aus dem Bericht hervor, wie können wir uns ja auch präventiv davor schützen, dass wir mit medialem Driss vergiftet werden. Und du hast vorhin ja gefragt, ist es eine Suchtthematik? Ist es eine Suchtgesellschaft? Ja, klar. Natürlich ist es eine unglaubliche Sucht, ist es. Und nämlich in dem Bericht steht ja drin, bewusst Digital Detox einbauen. Also mit anderen Worten, reduzieren. Und das ist schon schwer. Das ist schwer, gar keine Frage. Es ist aber möglich. Und vor allen Dingen sollte man sich und ich versuche ja auch aus unseren Folgen, die wir hier konstruieren und aufzeichnen, ja für mich selber ja auch gewisse Informationen und gewisse Tipps rauszuziehen, die du mir gibst, die mir das Thema geben und so weiter. So, und nachdem wir natürlich auch nochmal über das Thema Bildschirmzeit bei einer der letzten Folgen gesprochen haben, habe ich mir auch hier nochmal überlegt, Digga, wie machst du das jetzt? Wie kommst du von deiner Bildschirmzeit runter? Vor allen Dingen in einer Phase, wo man sehr viel Zeit hat, nämlich im Urlaub. Also, was habe ich gemacht? 8 Tage oder 9 Tage Urlaub. Ich habe in diesen 9 Tagen, wo ich mehr Zeit habe als sonst, weil ich ja dann beruflich nicht eingespannt bin, bla bla bla. In diesen 9 Tagen habe ich die Bildschirmzeit um über 30% gesenkt. meine wöchentliche Bildschirmzeit, die liegt bei knapp 3 Stunden pro Tag, auf 2 Stunden pro Tag im Urlaub. Und da ist es, streng genommen, könnte man sagen, am schwierigsten. Jetzt werden viele sagen, ja, Urlaub ist ja für Urlaub da. Ich sehe doch die Leute rechts und links von mir. Ich habe doch im Urlaub die Leute auf den Sonnenliegen gesehen.
Ja, genau.
Ja, mit den Dingern im Gesicht. So, deshalb braucht mir keiner von Urlaub und Digital Detox erzählen. Im Urlaub Digital Detox ist die Königsdisziplin, Leute. Nicht, weil ich sie durchgeführt habe. Es ist die Königsdisziplin. Weil in dem Moment, wo du einen kurzen, schwachen Moment hast, versuchst du, nach dem scheiß Mobiltelefon zu greifen. So, und ist es aber nicht da, weil es auf dem Zimmer ist oder weil es eingesperrt ist oder im Safe oder wo auch immer. Du kommst nicht dran. Du kommst auf wundersame Ideen. Du kommst in Gespräche, du kommst ins Spielen, du kommst ins Lesen und so weiter und so fort. Und das sind so Dinge, wo ich halt schon denke, da müssen wir auch, gerade für unsere Kinder, weil für die ist es echt schwer, müssen wir Vorbilder sein. Wir müssen wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Wir müssen zeigen, dass Arbeit schön ist. Und sie ist schön, sie ist produktiv, sie ist energetisierend. Und wir müssen versuchen, das Thema, und das sind die Kernpunkte gewesen, meiner Meinung nach, in dem Report, wir müssen das Thema Bildschirmzeit einfach kontrollieren. Ob das über Einstellungen ist, ob das über Disziplin ist, das spielt keine Rolle. Aber da müssen wir ran. Und dann ist das schon das höchste Gut der Prävention.
Perfektes Schlusswort. Ich danke dir sehr für das einmal Abräumen noch zum Schluss. Komplett tutti. Da hast du nochmal die 360 Grad vollgebracht, die ich so gerne von dir habe. Danke. Nein, Spaß beiseite. Danke für die Einordnung nochmal zum Schluss. Deshalb machen wir jetzt einfach auch den digitalen Bildschirm jetzt hier zu an der Stelle, weil wir sehen uns ja beim Aufnehmen. Ja. Legen die Handys weg, machen den anderen Bildschirm an, gucken noch ein bisschen Fußball und gehen früh ins Bett. Burg, wir hören uns nächste Woche wieder. Hab ein schönes Wochenende und viel Erfolg weiterhin bei der wenigen Bildschirmzeit.
Danke, das wünsche ich dir auch und unserer Community natürlich auch. Bis bald.
Bis bald.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.